ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon. Zehntausende Menschen waren in Berlin nach dem Brandanschlag auf einer Kabelbrücke Anfang des Jahres ohne Strom tagelang. Politisch diskutiert wird seitdem das Krisenmanagement des Senats und wie Berlin krisenfester werden kann. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, gab dazu heute im Berliner Abgeordnetenhaus eine Regierungserklärung ab. Es folgte eine hitzige Debatte. RBB-Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann fasst die zusammen.
Kalt und dunkel war es in zehntausenden Haushalten im Berliner Südwesten ab 3. Januar und das gleich mehrere Tage wegen eines Anschlags auf das Stromnetz. Es sei ein terroristischer Anschlag gewesen, sagt der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, begangen von Linksextremisten. Als Konsequenz kündigt er an, die kritische Infrastruktur müsse gesichert und gestärkt werden, insbesondere das Stromnetz.
In den vergangenen Tagen hat die Polizei diese neuralgischen Punkte gesichert. Bis Ende der Woche wird Stromnetz Berlin einen privaten Sicherheitsdienst einsetzen, sodass die Berliner Polizei hier an dieser Stelle entlastet wird.
Unter anderem mit mehr Videoüberwachung soll das Stromnetz besser geschützt werden. Weitere Aspekte: der Katastrophenschutz soll laut Wegner verbessert, der Verfassungsschutz gestärkt werden. Außerdem werde der Senat die Bevölkerung unterstützen, sich auf Ausnahmesituationen vorzubereiten. Der Fraktionschef der Grünen, Werner Graf, unterstreicht ebenfalls, Berlin müsse krisenfest werden. Er kritisiert zugleich das Management des regierenden Bürgermeisters in der Krise, da Wegner erst nach einigen Tagen eingeräumt hatte, am Tag 1 des Stromausfalls eine Stunde Tennis gespielt zu haben. Die Bevölkerung müsse sich sicher sein können, dass die Regierung und gerade der regierende Bürgermeister im Ernstfall für sie da sei, fordert Graf.
Strom kann ausfallen. Eine Führung darf es nicht.
Inzwischen hat Wegner signalisiert, er hätte bereits am Sonntag sagen müssen, dass er eine Stunde Sport gemacht habe. Die linken Abgeordnete Elif Eralp wirft ihm Gleichgültigkeit vor. Eine Entschuldigung wäre aus ihrer Sicht das Mindeste gewesen.
Sie haben dem Vertrauen in die Politik massiv geschadet.
AfD-Fraktionschefin Christine Brinker sagt, Wegner werde übel genommen, dass er sich nicht entschuldige. Sie hatte bereits zuvor seinen Rücktritt gefordert. SPD-Fraktionschef Reit Saleh dagegen will in der Plenardebatte die Wogen glätten.
Ich bin überzeugt, die Berlinerinnen und Berliner erwarten von uns allen heute hier in der Plenardebatte von uns allen mehr Demut und mehr Empathie.
Saleh blickt zugleich in Richtung des Bundes. Von ihm erwarte er mehr Engagement, Berlin stärker zu unterstützen. Angriffe auf die Infrastruktur Berlins als Bundeshauptstadt zielten darauf, das Land verwundbar zu machen. Für künftige Krisen wollen alle besser gewappnet sein.
Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann berichtete. Daumen runter also für das Tennisspiel des regierenden Bürgermeisters im Abgeordnetenhaus. Wie kommt das Krisenmanagement des Senats rund um den Blackout bei den Berlinern an? Danach hat der Berlin-Trend von Infratest DIMAP gefragt und wie fit die Berliner selbst für Krisen sind. Thorsten Gabriel aus der rbb24-Redaktion Landespolitik fasst zusammen.
Die Berlinerinnen und Berliner stellen dem Senatspersonal fürs Krisenmanagement kein gutes Zeugnis aus. Besonders negativ sehen sie das Verhalten des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner in der Krise. Nur ein Viertel der Befragten fand dessen Management sehr gut oder gut. Zwei Drittel hingegen bewerteten es weniger gut oder schlecht. 61% der Befragten sehen außerdem die Glaubwürdigkeit des CDU-Politikers beschädigt, weil er am ersten Tag des Stromausfalls eine Stunde Tennis gespielt hatte, dies aber zunächst verschwieg. Allerdings findet nur ein Viertel der Befragten, dass dies ein Grund sei, zurückzutreten. 68% sehen in dem verschwiegenen Tennisspiel keinen Rücktrittsgrund. Auch die Arbeit der beiden SPD-Senatorinnen Iris Spranger und Franziska Giffey wird von den Befragten überwiegend negativ bewertet. Bei Wirtschafts- und Energiesenatorin Giffey geben aber immerhin noch 38% an, dass sie deren Arbeit gut oder sehr gut finden. 44% aber werten auch ihr Agieren in der Krise mit weniger gut oder schlecht. Bei Innensenatorin Spranger zeigen sich weniger als ein Viertel der Befragten zufrieden. 49% erklärten, Spranger habe weniger gutes oder schlechtes Krisenmanagement geleistet. Aber auch sich selbst stellen die Berlinerinnen und Berliner nicht das beste Zeugnis aus. Gefragt danach, ob sie sich auf Notfälle wie einen solchen Stromausfall privat ausreichend vorbereitet sehen. Wie steht es etwa um Lebensmittel- und Wasservorräte, batteriebetriebene Radios oder auch Gaskocher? 60% der Befragten geben an, weniger gut oder gar nicht auf eine solche Krise vorbereitet zu sein. Nur 39% sagten, sie seien gut oder sehr gut gerüstet.
Das Krisenmanagement in Berlin, abgefragt im aktuellen Berlin-Trend, zusammengefasst von Thorsten Gabriel. Nach Brandenburg. Online-Riese Amazon ist nicht nur Versandhändler. Mit seiner Tochter Amazon Web Services, kurz AWS, ist er auch der weltgrößte Cloud-Anbieter, also Anbieter von Speicherkapazitäten. Bisher dominieren reine US-Anbieter den Markt, aber AWS hat heute in Potsdam eine souveräne europäische Cloud vorgestellt und plant dafür mehrere Rechenzentren in Brandenburg. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst informiert.
Aus ganz Europa sind Vertreter von Politik und Wirtschaft nach Potsdam gekommen, um den Start der neuen souveränen Cloud zu feiern, unabhängig sein von Entscheidungen der USA. Damit wirbt auch AWS-Technologiechef Michael Hanisch.
Ja, das Besondere an der AWS European Sovereign Cloud ist, dass wir wirklich eine neue Infrastruktur aufgebaut haben, die wir jetzt rein mit Personal, mit Systemen aus der EU in der EU betreiben. Das heißt, alles, was wir brauchen, um diese Cloud zu betreiben, befindet sich in der EU. Die Leute, die Rechenzentren, die Software und so weiter. Und damit gibt es jetzt keine operativen Zugriffe von außerhalb der EU, ja, und keine operativen Abhängigkeiten.
Behörden wie Firmen haben ein großes Interesse an unabhängigen Datenspeichern und Rechenzentren. Für die Amazon-Tochter AWS bedeutet das einen riesigen Markt. Und für Brandenburg neue Investitionen und Arbeitsplätze, so Wirtschaftsminister Daniel Keller.
Wir haben die Möglichkeit, hier europäische Datensouveränität aus Brandenburg an den Start zu bringen. Das ist ein großer Erfolg. Und vor allem ist es auch spannend, weil auch die Rechenzentren hier in Brandenburg stehen werden. Und das schafft insgesamt für das Land Brandenburg ganz neue Möglichkeiten. Wir haben bis zu 30 Milliarden Euro, die in Zukunft investiert werden in Rechenzentren. Und darüber hinaus schafft es weitere Ansiedlungen.
Als einer der ersten von den AWS-Milliarden profitieren, könnte der Landkreis Elbe-Elster, denn eines der ersten Rechenzentren soll in Finsterwalde entstehen. Landrat Christian Jaschinski rechnet mit zunächst 200 Arbeits- und 50 Ausbildungsplätzen.
Wir sind ein ländlicher Raum und das ist für uns eine Chance, auch mal mit einer internationalen Ansiedlung für die Zukunft Arbeitsplätze anzubieten und demzufolge auch mit den Vorhaben, die da sind, eine Cloud-Lösung für Europa, für Deutschland, hier als Elbe-Elster unseren Beitrag zu leisten.
Viel Zuspruch also für die Investitionen. Doch wie nachhaltig und sicher sind die geplanten Rechenzentren wirklich? AWS-Technologiechef Michael Hanisch setzt auf erneuerbare Energien und Abwärmenutzung in der Region.
Für uns ist natürlich wichtig, dass wir unsere Rechenzentren immer so effizient wie möglich betreiben. Die sind sehr energieeffizient, zum einen, damit wir möglichst wenig Strom verbrauchen, möglichst wenig Kühlung damit auch brauchen und damit möglichst wenig Wasser. Es ist auch heute schon so, dass die meisten unserer Rechenzentren die meiste Zeit des Jahres kein Kühlwasser brauchen. Und natürlich achten wir auch darauf, dass wir erneuerbare Energie konsumieren.
Wichtigste Frage: Ist der neue Amazon Cloud-Speicher wirklich sicher und unabhängig vom Mutterkonzern Amazon in den USA? Für Brandenburgs Justizminister Benjamin Grimm stimmt zumindest die Richtung.
Amazon bleibt natürlich ein amerikanisches Unternehmen, das ist keine Frage. Aber sie machen sich auf den Weg, hier wirklich souveräne Leistungen oder digital souveräne Leistungen anzubieten. Das ist ein Mehr zu dem, was wir bisher hatten. Und von daher kann ich das nur uneingeschränkt begrüßen und finde das einen ganz wichtigen Schritt.
Wann die neuen Rechenzentren fertig sind, ist offen. Bis zur echten europäischen digitalen Souveränität dürfte es also noch etwas dauern.
Der Bericht von Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst aus Potsdam. Und nochmal nach Berlin. Wie geht es weiter mit Galeria am Alexanderplatz? Darüber verhandelt der Senat seit Monaten mit dem Eigentümer der Immobilie. Das Kaufhaus an prominenter Stelle steht unter Druck, hat nur einen befristeten Mietvertrag. Außerdem ist da die Idee, die Zentral- und Landesbibliothek ZLB mit in dem Gebäude unterzubringen. Nachdem die Verhandlungen zuletzt stockten, gibt es nun Neuigkeiten. RBB24 Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper hat die Details.
Über 200 Galeria-Mitarbeiter können vorerst aufatmen. Mindestens bis Ende des Jahres 2026 soll das traditionsreiche Kaufhaus Galeria am Alexanderplatz fortbestehen. Das teilte der Senat am Mittwoch mit, nach Gesprächen mit dem Immobilieneigentümer Commerzreal. Und auch diese Botschaft hatte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Die Verhandlungen darüber, ob die Zentral- und Landesbibliothek ZLB in das Gebäude mit einziehen kann, gehen vorerst weiter.
Gestern gab es das erste Mal Bereitschaft, auch dem Land hier wirklich entgegenzukommen, in dem, was wir gerne wollen, nämlich ein bezahlbares, ein finanzierbares Angebot in Kombination mit dem Erhalt der Galeria am Standort, mit dem Erhalt der Arbeitsplätze.
Bisher gab es für das Warenhaus als Mieter nur eine Garantie bis August 2026. Nun gibt es etwas mehr Zeit, um zu verhandeln. Denn das, was von Commerzreal bislang auf dem Tisch liegt, ist laut Senat nicht bezahlbar. Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson will die ZLB aber unbedingt an den Alexanderplatz bringen und ist optimistisch, dass sie mit dem Eigentümer ein besseres Angebot aushandeln kann.
Commerzreal weiß, welche Rahmenbedingungen wir haben. Und ich weiß auch, dass Commerz Real ein Wirtschaftsunternehmen ist und gewisse Parameter erfüllen muss. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir zusammenkommen.
Commerz Real wiederum erklärt auf Nachfrage des RBB, das Angebot sei finanziell solide durchkalkuliert. Das Unternehmen freue sich aber, dass der Senat weiterhin an einer Einigung interessiert sei. Auch die ZLB begrüßt, dass die Gespräche weitergehen. Ihre bisherigen Standorte, die Amerika-Gedenkbibliothek und die Berliner Stadtbibliothek, seien viel zu klein für die jährlich 1,2 Millionen Besucher und hochgradig sanierungsbedürftig. Für Jonas Fanser, Direktor der ZLB, wäre der Alexanderplatz gut geeignet, um die beiden Standorte zu vereinen und der ZLB ein neues Zuhause zu geben.
Von der Lage im Stadtraum und vor allem von der nahverkehrlichen Erreichbarkeit ist der Alexanderplatz natürlich großartig.
Er hofft auf das Verhandlungsgeschick von Kultursenatorin Wedel Wilson. Allerdings ist im aktuellen Doppelhaushalt 26/27 kein Geld für ein solches Millionenprojekt vorgesehen. Wedel Wilson sagt, eine Miete würde voraussichtlich erst ab 2028 fließen, ein Problem für den nächsten Haushalt also. Die Verhandlungen mit Commerz Real will der Senat bis Sommer 2026 abschließen. Dann soll klar sein, wie es mit der Galeria am Alexanderplatz und womöglich der ZLB weitergeht.
Soweit RBB 24 Landespolitikreporterin Pauline Pieper.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Schneider und Silja Sodke. Berlin-Kreuzberg, ein schlichter moderner Konferenzraum. Technikprobe für eine Party.
Wer wann dann wo dazukommt, ich bin echt sehr gespannt.
Mit Live-Schalten und Luftballons feiern sie in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland. Der Verein gehört zur Unternehmensgruppe, die Wikipedia betreibt und erwartet viele Partyteilnehmer, die heute online mitfeiern. Ein Vierteljahrhundert wird die Web-Enzyklopädie heute alt. Hier bei Wikimedia sind sie sehr stolz auf die Erfolgsgeschichte. Franziska Heine.
Vor 25 Jahren haben sich praktisch zwei Männer zusammengesetzt, Jimmy Wales und Larry Sanger, und die wollten eigentlich ein kommerzielles Projekt aufziehen, wo wissenschaftliche Beiträge geschrieben werden, und haben nur so als Nebenschauplatz gesagt, ach, wir probieren mal diese Wiki-Software aus und lassen einfach alle, die möchten, einfach was ins Internet schreiben. Und die haben natürlich absolut nicht damit gerechnet, dass das ihre große Sache sein wird in 25 Jahren.
Der PC, mit dem der erste Wikipedia-Artikel geschrieben wurde, ist längst ein Museumsstück. Inzwischen sind es 66 Millionen Artikel in 348 Sprachen, die hier verfasst wurden. Wikipedia ist ein weltweites Phänomen. Im deutschsprachigen Raum haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 8 Millionen Menschen täglich das digitale Lexikon genutzt. Auch in Berlin muss man einfach nur auf der Straße herumfragen.
Ich nutze dauernd Wikipedia, weil es einfach wirklich die Enzyklopädie der modernen Zeit ist. Und da schaue ich immer nach, um halt Fakten zu bekommen.
Wenn ich Sachen recherchieren möchte, hauptsächlich entweder Biografien oder sowas, dann ist es tatsächlich das Erste, worauf ich gucke. Aber zunehmend weniger geworden.
Im Allgemeinen, wenn ein Suchbegriff oder ein Begriff mir fremd ist, dann will ich danach gucken.
Allein für die deutschsprachige Webseite schreiben 37.000 ehrenamtliche Autoren und Autorinnen. Sie treffen sich regelmäßig bei Stammtischen und Konferenzen, nennen sich Wikipedianer und haben sich bestimmten Regeln verpflichtet. Unter anderem muss immer eine Quelle genannt werden, erzählt Franziska Heine.
Es gibt auch das Prinzip, dass der Artikel immer aus einem neutralen Standpunkt herausgeschrieben sein soll. Also es geht nicht um Meinungen, es geht nicht darum, eine Tendenz da mit einzubringen, sondern so neutral wie möglich.
Martin ist so ein ehrenamtlicher Wikipedianer der Berliner Gruppe. Er schreibt seit 20 Jahren für das Digitallexikon und kontrolliert auch Inhalte von anderen Artikeln. Die Wikipedianer versuchen, die Fehlerquote so gering wie möglich zu halten.
Jede Änderung wird abgespeichert, kann eingesehen werden. Es gibt viele Fachbereiche, wo sich Ehrenamtliche zusammenfinden, um bestimmte Artikelthemen anhand der vorhandenen Kriterien, eben Qualität, Neutralität, zu überprüfen.
Na, dann Happy Birthday, Wikipedia.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.